Überschwemmungskatastrophe betroffen sind und plötzlich nach Hab und Gut weg ist oder ihr Zuhause weg ist. Aber wir haben auch gehört von Myanmar und den Leuten, die dort leiden unter schwierigen politischen Umständen. Der Petrus in der Zeit des Neuen Testaments, der hatte durchaus auch immer wieder mit Leiden zu tun. Und zwar Leiden ganz verschiedener Art und Weise. Das fing damit ja schon an, also wo uns das erste Mal begegnet, nämlich da, wo Jesus den Petrus als Jünger beruft. Was wir da nämlich lesen ist, dass er sofort mit Jesus herumgezogen ist. Jetzt müssen wir uns aber vorstellen, das war ein Familienvater und ein Unternehmer und da waren jetzt, er hat sein Unternehmen aufgegeben. Er hat zum Teil seine Familie da alleine gelassen. Das hat Leiden verursacht. Geld fehlte, wahrscheinlich der Spott der Nachbarn, insbesondere weil er auf Jesus gehört hat, der gesagt hat, komm und folge mir nach. Lass da deine Fische und lass dein Einkommen rein, folge mir nach. Später lesen wir das auch, dass der Petrus besonders betroffen gewesen ist, wo da Leute in einem Dorf von Jesus gar nichts wissen wollten, sogar über sie gespottet haben. Was seid ihr da für Leute? Da ist der Petrus sogar so weit, dass er sagt, komm Herr Jesus, lass doch jetzt Feuer vom Himmel fallen. So sehr hat er sich über sie geärgert, was da passiert ist mit diesen Menschen. Er hat auch mitbekommen, wie die Pharisäer versucht haben, Jesus umzubringen oder wie sie ihn dann sogar im Garten Gethsemane illegal festgenommen haben. Der Petrus war sogar einer, der wollte dieses Leiden nicht einfach zulassen, sondern griff dann zu seinem Schwert und wollte Jesus mit dem Schwert in der Hand verteidigen. Hat er dann ja ein Stück weit getan, bis Jesus ihn gebremst hat. Danach erlebte das auch handfestes Leiden, zumindest jetzt Leiden wegen Christenverfolgung, als er dort im Hof des Hohepriesters ist und mehrere der Leute ihm sagen, ja, du bist doch auch einer von Jesus. Und dann merken wir plötzlich, oh, hier kann er diesem Leiden nicht standhalten. Er ist nicht bereit, genauso wie Jesus jetzt da ins Gefängnis zu gehen, denn das wäre ja wahrscheinlich die Folge. Wenn sie sagen würden, du gehörst zu ihm, ja, dann geh doch gleich mal zu ihm. Da ins Gefängnis. Vielleicht wirst du dann auch hingerichtet. Ob wir da ein Kreuz mehr aufstellen oder weniger, spielt auch keine Rolle. Vor diesem Leiden hat er dann plötzlich doch Angst. Aber das geht dann ja weiter. Zu Pfingsten hält Petrus seine große Erweckungspredigt und Tausende bekehren sich. Aber schon ganz kurze Zeit nachher wird er dann vor Gericht gezerrt, wird ins Gefängnis eingesperrt und unter Druck gesetzt und gesagt, wenn du nicht aufhörst, von Jesus zu reden, dann werden wir dich hier im Gefängnis lassen oder verurteilen, wie wir Jesus verurteilt haben. Er wird durch ein Wunder befreit aus dem Gefängnis und er predigt weiter. Er erlebt dann, wie die ersten Christen getötet werden für ihren Glauben. Denn immerhin, er ist ja Gemeindeleiter von Jerusalem, der Gemeinde in Jerusalem. Und er bekommt es dann mit, dass der Stephanus als erster Märtyrer zu Tode gesteinigt wird, einfach nur, weil er von Jesus Christus weitererzählt hat. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass es nachher eine ganze Welle der Verfolgung in Jerusalem gegeben hat, die dazu führte, dass viele Christen Jerusalem verlassen haben und dann in andere Städte gezogen sind, auch in andere Länder gezogen sind. Petrus hatte mit Leid immer wieder zu tun. Und ich erwähne hier mal nur das Leid, mit dem er zu tun gehabt hat, weil er Christ war, weil er Jesus nachgefolgt ist. Ich rede mal gar nicht von dem ganz normalen Leiden, was ja jeder Mensch hat, der einfach hier auf der Erde lebt. Denn jeder Mensch, egal ob gläubig oder nicht gläubig, der hat mal damit zu tun, dass er in Streit mit seinen Arbeitskollegen, Nachbarn, Familienangehörigen kommt. Jeder hier auf der Erde hat mal früher oder später, wenn er alt genug wird, zu tun mit Krankheiten oder auch mit Tod oder mit Verlust von Angehörigen. Das sind ja alles Dinge, die kommen noch obendrauf. Aber das, wovon ich jetzt erst einmal geredet habe, ist das Leid, das ein Stück weit durch diese bewusste Entscheidung zustande kommt, ich will Jesus nachfolgen. Das andere Leid, also ob du krank wirst oder nicht, ja gut, jetzt könnte man sagen, du hättest mehr Sport machen können oder du hättest gesunder sein können oder was weiß ich, da dich ernähren. Aber das mit dem Leiden wegen Jesus, da hast du ja wenig Einfluss drauf. Also da hast du viel Einfluss drauf, weil im anderen hast du wenig Einfluss drauf. Denn du könntest jetzt einfach sagen, ich habe mit Jesus nichts mehr zu tun. So wie der Petrus, als er da im Hof des Hohepriesters gewesen war. Und schon ist Verfolgung und Leiden vorbei. Viele Jahre später, also wir müssten jetzt sagen, etwa 30 Jahre später schreibt Paulus seinen ersten Petrusbrief. Schreibt Petrus seinen ersten Petrusbrief. Das heißt, er ist zwischenzeitlich 30 Jahre Gemeindeleiter in Jerusalem gewesen. Ich habe ja erwähnt, er hat da einiges mit Leiden zu tun gehabt. Und jetzt sind wir gerade in einer Zeit, also so ungefähr in der Zeit 62, 63, 64 nach Christus, also etwa 30 Jahre, nachdem Jesus gestorben war. Wir sind in einer Zeit, in der in bestimmten Teilen des Römischen Reiches eine ausgedehntere, umfangreichere Verfolgung stattfindet. Und das Zentrum dieser Verfolgung ist in Rom. Der Petrus befindet sich zu diesem Zeitpunkt auch gerade in Rom. Das lesen wir im letzten Kapitel vom ersten Petrusbrief. Da verschleiert er das etwas und spricht dann von Babylon, wobei Babylon damals für Rom stand, um dann nicht ganz deutlich zu sagen, welche Stadt es sich dort handelt. Also er ist jetzt in diesem Bereich, wo der Kaiser Nero herrscht. Der wohnt ja da auch in Rom und der eine Christenverfolgung angezettelt hat, an der Petrus etwa 2 Jahre, nachdem er diesen Brief geschrieben hat, auch sterben wird. Also der Petrus ist ja in Rom hingerichtet worden, und zwar etwa 2 Jahre, nachdem er den ersten Petrusbrief geschrieben hat. Also soweit zum Hintergrund, das Leiden, die Erfahrung, die der Petrus gemacht hat, seine eigene Lebensgeschichte. Und da möchte ich mit euch jetzt zusammen lesen aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4. Ich lese einen Abschnitt, sage ein paar Gedanken dazu und komme dann zum nächsten Abschnitt. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 4. Ich lese dann ab Vers 1. 1. Petrus 4 ab Vers 1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr mit den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist uns genug, dass wir in der vergangenen Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber Rechenschaft abgeben müssen von dem, der befreit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Also hier wird erstmal angeknüpft an das Leiden Jesu. Und das war ja auch ein mehr oder weniger freiwilliges Leiden. Denn Jesus hätte jederzeit sagen können, ich mache das nicht. Ich gehe weg, ich gehe gar nicht nach Jerusalem. Wir lesen ja in der Bibel, dass Jesus auch freiwillig für uns gestorben ist. Das war nicht so zwangsläufig. Und hier sagt er, ja, es gibt dieses Leiden, was Christen zusätzlich noch haben können, neben allem anderen Leiden. Und so ein erster Gedanke, den er äußert, wer sich dafür entscheidet, der hat eigentlich mit der Sünde abgeschlossen. Also was damit gemeint ist, wenn du dich jetzt entscheiden könntest zu sündigen, und du tust das auch, meistens folgst du dann Jesus nicht nach. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du dich ja schon entschieden, das zu tun, was Gott richtig findet und nicht das, wozu du gerade Lust hast. Also der Gedanke dabei, folgst du Jesus aktiv nach und du leidest deshalb, das schützt dich auch vor Sünde. Weil du hast dich jetzt entschieden, so ich bleibe bei Jesus, ich mache das, was er tut und deshalb fällt man nicht so leicht in die Gefahr, selbst zu sündigen. Das ist der erste Gedanke, den er hat. Der zweite Gedanke, den er dort hat, der sagt, eigentlich musst du dich im Leben immer entscheiden. Du lebst nämlich gar nicht so stark nach dem, was du willst, das meinen nämlich viele Menschen, sondern hier steht, wir haben früher zugebracht nach dem Willen der Heiden und jetzt leben wir nach dem Willen Gottes. Gerade in diesem Abschnitt steht zweimal etwas vom Willen, nach dem Menschen leben. Und da wird nicht gesagt, du nach deinem Willen, da sagt er, das gibt es eigentlich gar nicht, sondern entweder lebst du nach dem Willen der Heiden oder da wird dann eben auch gesagt, nach deiner Lust. Oder du lebst nach dem Willen Gottes. Das schließt einander aber aus. Denn er sagt, das habt ihr früher gemacht. Und dann gibt es noch eine ganze Aufzählung von Dingen, die so typisch sind für Menschen, die nicht mit Gott leben. Und wenn ihr das durchlest, dann solltet ihr nicht so stark vor Augen haben, das sind jetzt ganz besonders unmoralische Menschen, sondern das sind die ganz normalen Menschen. Also wenn ihr das durchlest, so ein paar Punkte, die hier drinstehen, die würden wir auch sagen, ja, was ist denn da jetzt nun irgendwie schlimm daran? Da steht zum Beispiel Belustigungen. Was ist denn jetzt schlimm an Belustigungen? Oder was ist denn schlimm an, naja, gut, jetzt Begierden oder so, Trunksucht? Vielleicht müssten wir das einfach übersetzen. Das sind die Leute, die sagen, ich will es in meinem Leben gut haben. Ich will Spaß haben. Frag jemanden in deiner Umgebung, was derjenige am Wochenende tut, wenn er jetzt nicht gerade krank ist und nicht arbeiten muss oder so etwas, dann werden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, ja, entspannen. Das könnten wir ja auch einfügen, entspannen. Jetzt ist nur die Frage, was machst du dann beim Entspannen? Ja gut, jetzt würden die einen sagen, ja, je nachdem, wenn du jünger bist, sagst du vielleicht, ja, Party, feiern oder so. Bist du älter, dann sind manche, die sagen sich, ja, was ich jetzt, so ein Fernsehabend oder so etwas oder mal mit Freunden zum Grillen zusammen sind und mal ein bisschen trinken dabei. Das ist alles das, was hiermit gemeint ist. Also hier ist nicht mit gemeint, die ganz besonders schlimmen Menschen, wir können das ja lesen und dann von vornherein denken wir, ja gut, mit dem haben wir sowieso nichts zu tun. Also wir sind ja jetzt nicht irgendwo da in der Gosse oder so, aber die hat der Petrus hier gar nicht vor Augen. Sondern er sagt ja, ihr als ganze Gemeinde, so habt ihr doch früher gelebt, als ihr noch nicht bekehrt wart, als ihr Jesus noch nicht nachgefolgt seid. Ja, ihr habt gelebt wie jeder andere auch. Nämlich, ihr habt gesehen, wenn die Arbeit vorbei ist, ja, die übrige Zeit, die ich habe, die ist dafür da, dass ich ein bisschen Spaß habe. Und ein bisschen Spaß habe, der steht jetzt Trinkgelage. Ja, du könntest auch sagen, meinetwegen Schützenfest. Was ist dann bei einem Schützenfest oder bei Kirmes oder sonst irgendwas? Du hast dann immer die ähnlichen Buden und da gibt es überteuerte Würstchen und überteuertes Bier und ein bisschen Musik und ein paar Schausteller und sonst irgendwas. Das ist damit gemeint. Jetzt ist nicht die Sache an sich das total Schlimme, was da stattfindet, sondern Petrus sagt hier ein Entweder-Oder. Der sagt nämlich, entweder lebst du nach dem Willen der Heiden, also nach dem Willen der Menschen, die Gott nicht kennen. Entweder lebst du so wie die Leute, die Gott nicht kennen, wo sie dir sagen, hey, das ist das coole Leben. Oder du lebst nach dem Willen Gottes. Das beides passt aber nicht zusammen, will er hier sagen. Und da sagt er bei denen, die jetzt aus ungläubigem Hintergrund kamen, ja, das eine, das habt ihr ja früher gemacht. Wenn du jetzt aus gläubigem Hintergrund bist, da sagst du, ja, habe ich ja vielleicht nie gemacht oder ich würde ja gerne oder so. Und diese Sachen eben nicht als moralisch ganz besonders schlimm, sondern eher das ganz normale Leben ohne Gott. Das ganz normale Leben ohne Gott, wo Leute sagen, ja, hey, ich gönne mir was. Ich muss doch auch mal an mich denken. Das macht doch jeder, das kann doch jeder, das ist doch auch nicht schlimm. Genau das ist das, was der Petrus hier mit meint. Eben das ganz normale Leben ohne Gott. Also, denn deine Nachbarn oder Freunde, die werden viele dieser Dinge ganz genauso machen. Und wir machen sie ja auch nicht, weil wir sie erfunden haben, sondern wenn wir sie machen, machen wir sie ja, weil sie jeder macht. Also, warum grillt man? Ja, nicht, weil der Herd ausgefallen ist. Ne, sondern, ja, weil Grillen ist halt in der Grillsaison dran. Ne, oder warum geht man da zu dieser Veranstaltung oder zu dieser Veranstaltung? Ja, weil das ja jeder macht und weil wir haben kein schlechtes Gefühl und wir sind ja auch nicht besonders schlimm. Das ist doch der durchschnittliche Bürger, der so lebt. Und genau da will der Petrus sagen, nein, das ist nicht. Und dann sagt er ja auch, und wenn ihr das nicht mitmacht, dann sollt ihr euch nicht wundern, dass sich die anderen befremden, steht da. Also, dass die anderen plötzlich denken, hä, ist der aber blöd? Wieso macht er das nicht? Der macht doch sein ganzes Leben kaputt. Der lebt jetzt als Christ und jetzt darf er das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Der ist aber komisch. Das ist damit gemeint. Also das heißt, wenn deine Nachbarn oder Freunde sich nicht befremden, weil du anders lebst als sie, dann ist mit deinem Leben irgendwas nicht in Ordnung. Also wenn du lebst genauso wie alle anderen auch, also deine Arbeit ziehen wir mal ab, das hat ja jeder nicht oder soll ja jeder haben, solange er im berufstätigen Alter ist, aber dann nehmen wir dir eine Freizeit, wie du sie gestaltest, was du da machst, was du jetzt heißt, das ist mir wichtig, da habe ich jetzt mal Spaß dabei. Wenn das genauso ist wie bei allen anderen und manchmal haben wir ja auch den Eindruck als Christen, ja wir wollen ja gar nicht ganz anders sein, weil, naja, dann denken die Leute nachher, wir sind komisch. Und was sagt Petrus hier? Ja genau, das werden sie auch denken. Wenn du richtig als Christ lebst, dann werden sie denken, du bist komisch. Denn irgendwo soll sich das doch in deinem Leben niederschlagen, dass du Jesus nachfolgst. Das soll sich niederschlagen in deinen Werten, in deiner Freizeitgestaltung, in dem, was du tust oder was du nicht tust. Und da macht er hier ganz deutlich, wenn du dich allerdings so entscheidest, wirst du gewisse Nachteile und Probleme dadurch in Kauf nehmen müssen, eben dass Leute denken, du bist komisch oder dass deine eigene Lust dir auch sagt, warum darf ich eigentlich nicht oder warum mache ich eigentlich nicht? Und die Antwort, die sagt Petrus auch ganz klar, weil du dich entschieden hast, nicht mehr nach dem Willen der Menschen ohne Gott zu leben, wo die sagen, hey, das ist heute dran, so macht man das halt, sondern dass du sagst, ich will nach dem Willen Gottes leben. Und der Wille Gottes, der fällt immer auf. Die Bibel nimmt das ja in ganz verschiedenen Bildern. Da sagt sie, das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis wollte es nicht. Ja eben, der Christ soll Licht sein, er soll nicht normal sein, denn normal ist in einer Welt ohne Gott Finsternis, sondern der Christ soll Licht sein, er soll auffallen, er soll anders sein. Nicht, weil er sich irgendwie blöd verhält oder so, das nicht, sondern weil man merkt, hier sind ganz andere Prioritäten. Hier sind ganz andere Sachen, wofür du deine Zeit, deine Energie, deine Emotionen, deine Kraft, dein Geld, alles einsetzt. Also hier soll ein Unterschied sichtbar sein, nicht nur im Bekenntnis, dass du sagst, ja gut, wir leben alle gleich, aber ich glaube halt daran, dass Jesus meine Sünden vergeben hat. Das ist gut, klar. Aber wenn Jesus deine Sünden vergeben hat, dann gibt es genau diesen Unterschied, den Petrus hier nennt. Du sollst nicht mehr leben nach dem Willen der Heiden, also was Leute, die nicht gläubig sind, dir vermitteln, das ist jetzt dran, so sollte man das tun, das ist cool, sondern du solltest immer wieder danach fragen, so was ist das, was jetzt Jesus in dieser Situation will, auch wenn andere es als seltsam oder uncool betrachten, und in ganz vielen Fällen wird das eben auch so sein. Und das ist dann eine Ursache für Verfolgung, die kommen kann, von der Petrus das ja damals selbst erlebt hat, dass die da war. Denn die Christen haben sich damals anders verhalten. Und wenn wir jetzt in die Kirchengeschichte reingehen würden, dann würden wir ganz genau feststellen können, was haben sie anders gemacht, was haben sie nicht gemacht, was normale Leute getan haben und wo haben sie sich anders verhalten, weil sie zusätzlich, ein paar Punkte werden später auch noch erwähnt. Ein kleiner Gedanke, der am Ende noch genagt wird, ist gesagt, denk auch daran, für alle müssen für das, was sie tun, am Ende Rechenschaft abgeben. Also das, wie du jetzt handelst, das ist nicht einfach so, du machst das und dann am Ende ist alles okay, sondern jeder für das, was er tut, muss Rechenschaft abgeben vor Gott. Und das gilt für die, die jetzt spotten, wenn du nicht so lebst, wie sie das leben. Das gilt natürlich genauso für dich. Erster Abschnitt. Zweiter Abschnitt, ab Vers 6. Da wird es etwas seltsam. Da lesen wir nämlich, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet wurden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß leben im Geist. Also, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, den Toten das Evangelium verkünden. Also, es gibt ja bald im katholischen Kalender Allerheiligen. Da macht man das ja gerade Anfang November, dann geht man und betet für die Verstorbenen, nicht Toten Sonntag und sowas gibt es da ja auch. Also, wobei nach der Bibel ist das eigentlich aussichtslos, weil die Toten hören nicht mehr und die Toten antworten auch nicht mehr und die Toten können sich auch nicht entscheiden. Also was ist denn damit gemeint? Jetzt könnten wir in die Versuchung kommen, wir schlagen ein Kapitel weiter nach vorne, also Kapitel 3, da steht dann, dass Jesus den Geistern im Gefängnis gepredigt hat. Also gemeint ist damit, dass Jesus in den 3 Tagen, wo er tot war, in der Unterwelt, im Jenseits, im Totenreich war und da den Menschen, die vor Jesus gelebt haben, gepredigt hat. Jetzt könnten wir sagen, ja, das ist damit bestimmt gemeint. Wobei in dem Kapitel vorher wird nicht erwähnt, dass die dort sich noch bekehren konnten. Also dass es eine zweite Chance nach dem Tod gäbe. Das würde auch etwas seltsam wirken, denn der Petrus will doch gerade motivieren, jetzt bleibe treu, wo du unter Verfolgung bist. Wenn er dann sagen würde, ja, mach dir gar keine Sorgen, denn nach dem Tod gibt es ja auch noch mal eine Chance, würde er wahrscheinlich genau das Gegenteil erreichen, denn dann würden die Christen unter der Verfolgung sagen, ja, bitte sehr, warum soll ich denn jetzt leiden? Nach dem Tod ist doch die nächste Chance besser, ich entscheide mich erstmal im Jenseits und jetzt halte ich den Ball mal flach. Wäre gar nicht in seiner Argumentationslinie. Es wäre auch seltsam, da steht nämlich, dass die Verstorbenen gepredigt worden ist, damit sie gerichtet wurden nach den Menschen, aber gerettet wurden nach dem Geist bei Gott. Wie geht denn das jetzt? Wie können die Toten denn von Menschen gerichtet werden? Passt ja alles nicht. Was er damit eigentlich meint, ist höchstwahrscheinlich, dass man denjenigen Christen, die jetzt schon in der Verfolgung gestorben sind, auch das Evangelium gepredigt hat. Damit sie gerichtet wurden nach den Menschen, aha, die wurden von anderen Menschen getötet und verfolgt, aber von Gott gerichtet nach dem Geist, damit sie leben. Also das heißt, die sind zwar gestorben und sie wurden manchmal von den Feinden Gottes getötet und gequält, aber dem Geist nach leben sie, weil sie jetzt bei Gott in der Ewigkeit sind. Das ist wahrscheinlich der Gedanke. Also nicht, dass den Verstorbenen gepredigt wird, nachdem sie verstorben waren, sondern dass denen, die jetzt schon verstorben ist, bevor sie gestorben sind, als sie noch gelebt haben, das Evangelium verkündigt worden ist. Und da hatten ja manche dann auch gesagt, ja, hey, warum hat man denen das Evangelium gepredigt und jetzt geht es ihnen so schlecht und jetzt sind sie tot und was haben sie denn von Jesus? Das war die Frage mancher Christen damals. Denn viele Christen warteten ja darauf, Jesus würde jetzt unmittelbar wiederkommen, vielleicht schon übermorgen. Und jetzt ist noch eine kleine Zeit und die halten wir noch durch. Und wer gut durchhält, der wird dann bei Jesu Reich mit dabei sein in der Ewigkeit. Und da haben jetzt manche gesagt, ja hey, da kenne ich doch den so und so. Und der war auch so treu und der hat auch geglaubt. Und jetzt ist er tot und die Heiden haben ihn totgeschlagen. Was hat er denn vom Reich Gottes? Und da sagt der Petrus eben darauf, ja, genau deshalb hat man auch denen, die jetzt tot sind, das Evangelium gepredigt, weil das Evangelium oder das Reich Gottes ist nicht nur etwas, was hier irdisch passiert und was wir alle miterleben werden, sondern das ist auch etwas Jenseitiges und wer hier auf der Erde stirbt und selbst wenn er für Jesus stirbt, der wird leben nach dem Geist durch Gott. Das ist der Gedanke. Also nicht, dass ihr jetzt heute Nachmittag auf den Friedhof geht und fangt dann an, den Gräbern zu predigen, wobei man kann das auch tun. Also ein Beispiel fällt mir ein, wo das sogar sehr fruchtbar gewesen ist, als der John Wesley gläubig geworden ist, dann wollte er in der Kirche, wo sein Vater Pfarrer war, da wollte er auch predigen, die Leute zur Umkehr rufen. Und der jetzige Pfarrer, der war eher so ein Rationalist, also Bibelkritiker, der wollte vom Glauben nichts wissen und hat dann John Wesley verboten, du darfst in meiner Kirche nicht predigen. Was hat der John Wesley gemacht? Er ist auf den Friedhof gegangen, an das Grab seines Vaters, das konnte ihm ja keiner verbieten, hat sich dahingestellt und hat laut angefangen zu predigen. Am ersten Tag haben ihn nur ein paar alte Frauen gehört, die beim Blumengießen waren und so. Und die haben erzählt, was ist denn das? Da ist doch der Wesley, der Sohn von seinem ehemaligen Pfarrer, der ist da und der predigt da. Und am Ende der Woche waren Tausende auf dem Friedhof, der ganze Friedhof war voll, und er hat draußen einen Freiluftgottesdienst gemacht und zahlreiche Leute bekehrten sich. Also manchmal kann das Predigen angesichts der Toten durchaus auch wirkliches geistliches Leben auf der Erde bewirken. Also wer weiß, vielleicht wäre das ja auch noch eine Methode, falls ihr regelmäßig auf den Friedhof geht, dann laute Predigt halten. Also gut, vielleicht, Lippe nicht ganz so üblich, damals in England auch nicht. Aber wie gesagt, Wesley hat sich ja nicht an die Toten gewandt, sondern hat nur auf dem Friedhof angesichts der Toten sich an die Lebenden gewandt. Was wir hier lesen, ist eben, denen, die jetzt verstorben sind, wurde das Evangelium gepredigt. Und selbst wenn sie unter der Christenverfolgung sterben, sie werden leben im Geist. Also wenn sie körperlich sterben, werden sie leben im Geist. Und dann kommt ein nächster herausfordernder Abschnitt. Es ist aber nahe herbeigekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern im Gebet, vor allem aber innig in der Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Jetzt ist herbeigekommen das Ende aller Dinge. Also wahrscheinlich im letzten Jahr haben das einige von euch ab und zu mal gehört über YouTube oder so, das Ende der Zeit ist da, denn jetzt ist Corona. Wobei, ich bin ja schon ein paar Jahre Christ und einige von euch auch, diese Endzeitreden, die gab es schon immer. Also solange ich lebe, solange ich Christ bin. Auch schon vor 50 Jahren gab es die. Da war das Ende der Zeit, weil die Sowjetunion irgendwelche neuen Raketen aufgestellt hat oder weil es irgendwelche neuen technischen Entwicklungen gegeben hat, den Barcode, das Internet oder sonst irgendwie etwas. Also es gibt Menschen, die sind immer darauf ausgelegt, das Ende der Welt kommt und das Ende der Welt ist etwas ganz, ganz Fürchterliches und es ist gerade jetzt da. Also und wenn jetzt nicht, nächstes Jahr wieder und übernächstes Jahr wieder und so weiter und so weiter. Wenn die Bibel vom Ende der Zeiten spricht, meint sie das damit nicht. So ein chronisches Trübsalblasen, das kennen alle Menschen, das haben Ungläubige auch. Also Leute, die nicht gläubig sind, die denken auch, jetzt ist die größte Krise, vor allem umso älter sie werden. Umso älter Menschen werden, umso mehr haben sie den Eindruck, jetzt kommt gerade die nächste große Krise und sie kommt garantiert. Also das braucht man gar kein Prophet zu sein. Es wird eine nächste politische Krise geben, es wird eine nächste Wirtschaftskrise geben, es wird einen nächsten Krieg geben, es wird eine nächste Inflation geben. Das ist alles ganz klar, weil das war in der Welt schon immer so. Das ist aber nicht, was die Bibel damit meint. Dieses chronische Trübsalblasen ist nämlich eigentlich gar nicht das, was christlich ist. Wenn er hier steht, es kommt das aber das Ende aller Dinge, dann meint der Petrus hier etwas Freudiges. Weil das Ende aller Dinge meint nicht, jetzt ist der Abschluss und dann ist Schluss. Sondern das Ende aller Dinge meint, und jetzt kommt Gott bald zu seinem Ziel. Das ist damit eigentlich gemeint, das Ende aller Dinge. Das meint auch das griechische Wort, das dahinter steht. Und wenn Gott zu seinem Ziel kommt, das Ziel Gottes ist nicht die kurze Regierungszeit des Antichristen. Und manche Christen verbinden genau damit. Das Ende aller Dinge, oh, der Antichrist und dann ist alles ganz schlimm und dann ist Ende. Ja, aber das ist ja gar nicht die biblische Heilsgeschichte. Die biblische Heilsgeschichte ist, das Ende aller Dinge ist dann, wenn Jesus regiert. Und genau das ist das, was er damit meint. Er meint nicht, jetzt kommt das Ende aller Dinge, also lasst uns alle die Köpfe einziehen und hoffen, es geht über uns hinweg. Sondern jetzt kommt das Ende aller Dinge, jetzt kommt nämlich bald Jesus, der sein Reich aufrichten wird. Und darauf hoffen wir und warten wir. Und dass es vorher nochmal eine Zeit heftiger Verfolgung gibt, ja, das erlebt der Petrus mit seinen Leuten ja damals. Ich sage ja, dass er selbst 2 Jahre später, was er jetzt noch nicht wusste, hingerichtet wird, gefoltert wird. Und andere Leute seiner Gemeinde haben das schon vorher erlebt und er wusste, was ihm bevorsteht. Das war das Leiden, was jetzt da ist. Das war nicht das Ende aller Dinge. Das Ende aller Dinge ist das, worauf wir uns als Christen freuen können, weil Jesus dann kommen wird und sein Reich aufrichten wird und alle Ungerechtigkeit und all so etwas vorbei ist. Und gerade weil wir wissen, das ist nicht mehr so lange hin, deshalb sollen wir uns, ja, das könnten wir hier sagen, so am Riemen reißen, da nennt er ja so ein paar Sachen, die wir dann tun sollen, die uns da herausfordern. Und das eine ist, wenn das jetzt alles kommt, dann sollen wir nüchtern bleiben im Gebet. Also uns auch nicht aufheizen lassen durch irgendwelche Gerüchte, zu sagen, oh, ganz schlimm und jetzt was alles passiert und jetzt müssen wir kämpfen oder so, sondern gerade wenn es da nochmal schlimm wird, bevor dann das Ende der Zeit ist, also bevor Jesus kommt und sein Reich aufrichtet, ja, dann seid nüchtern und betet. Lasst euch nicht in irgendwelche Sachen verstricken und rein manövrieren, die gar nicht eure Sache sind, die euch ablenken von Jesus und dem, was er erreichen will. Oder dann sagt auch, die habt Liebe zueinander, weil die Liebe die Menge von Sünden zudeckt. Was ist damit gemeint? Damit ist in erster Linie gemeint, nicht wenn wir lieben, ist die Sünde keine Sünde mehr. Natürlich ist es noch Sünde. Aber wenn jetzt sowieso wir nicht mehr so endlos lange zu warten haben und wenn wir Jesus bald erwarten, was sollen wir noch so sehr auf den Kleinigkeiten rumhacken untereinander? Das ist damit gemeint. Da ist vielleicht dein Bruder, der hat dir mal nicht guten Tag gesagt, also Bruder meine ich jetzt in der Gemeinde. Da ist vielleicht einer, der hat dich nicht so häufig besucht, wie du das erwartest. Da ist nicht einer, der sich erkundigt hat, wie gut es dir geht oder so etwas. Und das ist ja an sich auch Sünde. Wenn wir nicht nett zueinander sind, wenn wir keine Nächstenliebe haben, ist das ja auch alles Sünde. Und jetzt könntest du zu deinem Bruder oder deiner Schwester kommen und sagen, du hast gesündigt, denn du hast nicht das und das gemacht. Und was sagt der Petrus stattdessen? Stattdessen sollst du einfach Liebe haben und die Liebe soll das zudecken und sagen, okay, der Bruder hätte jetzt auch anders handeln können, ist aber alles gar nicht so wichtig, ich mache keine große Geschichte daraus, ich vergebe das einfach und wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, mich nüchtern zu bleiben und im Gebet zu bleiben und diese Zeit, solange wir auf der Erde sind, noch gut hinter uns zu bringen. Das meint er damit, dass die Liebe die Sünden zudeckt. Nicht, dass wir, wenn wir Liebe haben, so Liebe, Kuschel, Kuschel, alles ist und alles ist gut und jeder macht, wie er will, das nicht. Sünde bleibt Sünde. Nur die Sünde hat keine Auswirkung, weil ich gehe ihr nicht nach. Ich lasse mich durch sie nicht verletzen oder niederdrücken, sondern ich bin bereit, schon im Vorhinein ihr gar nicht weiter nachzugehen. Denn wenn Christen so eng aufeinander sitzen, wenn sie verfolgt sind, dann sind die ja nicht automatisch alle, dass sie sich lieben, sondern plötzlich kommt dann die Angst untereinander, die Vorwürfe. Hättest du nicht damals das gesagt, dann wären wir vielleicht nicht verfolgt worden. Oder warum musst du jetzt bei mir wohnen? Wo hältst du was mit deinem eigenen Haus? Ich muss doch selbst für mich sorgen. Meistens ist es ja so, dass unter starkem äußeren Druck nicht automatisch die große Liebe ausbricht, sondern dass dann vielfach Konkurrenzängste kommen oder Vorwürfe kommen. Wer ist schuld jetzt daran, dass das so ist? Und da sagt der Petrus, passt auf, dass nicht solche Lieblosigkeit kommt, sondern gerade wenn äußerer Druck ist, gerade wenn es äußerlich schwierig wird, braucht ihr umso mehr Liebe. Gerade im letzten Jahr habt ihr das vielleicht beobachten können, wie viele Christen sich äußerst in die Haare bekommen haben über die richtige Interpretation von Corona. Ich kenne in manchen Gemeinden, da haben Christen dann gesagt, ja, ich gehe gar nicht mehr zur Gemeinde, die sind nicht meiner Meinung. Die Ältesten haben nicht genügend gewarnt davor, dass Corona vom Antichristen ist oder sonst irgendetwas. Und da muss man sagen, genau das ist das, was Petrus damit meint. Lasst euch doch durch solche Kleinigkeiten nicht noch in die Haare bekommen untereinander, sondern gerade jetzt, wenn es schwierige Zeiten gibt, wenn nicht mehr alles so glatt läuft wie vorher, dann soll die Liebe umso größer sein und nicht irgendwelche politischen Äußerungen oder sonst was sollen doch dazu tun, dass die Gemeinde sich zerspaltet. Also hier, die Liebe soll all das zudecken, dass man sagt, ja gut, und wenn der eine Bruder mehr das so sieht oder der mehr so sieht, ja dann ist es doch so, da ist ja egal, spielt ja alles gar nicht die große Rolle, dann geht mit Liebe miteinander um. Also da auf alle Wert legen. Und dann redet er von Gastfreundschaft. Bei Gastfreundschaft steht dabei noch ohne Murren. Das ist ja ganz wichtig. Denn Gastfreundschaft, also einfach, dass man Leute einlädt, das wiederum ist ja ein Zeichen von jedem Menschen. Jeder Mensch lädt gerne wen ein? Naja, die Leute, mit denen er sich gut versteht. Manchmal die Familie, meistens die Freunde oder Kollegen oder sonst etwas. Ich vermute, dass ihr als Christen nicht die Einzigen seid, die irgendwann mal Gäste haben. Also unsere Nachbarn haben jetzt vor einer Woche silberne Hochzeit gefeiert. Die haben eine ganze Menge Gäste, sind aber ungläubig. Also das heißt, Gäste einladen, das tun viele Leute. Das, was hier steht, ohne Murren. Warum? Weil die christliche Gastfreundschaft geht eben über das hinaus, dass du deine normalen Freunde einlädst. Dass du normale Freunde einlädst und dass du sagst, ach, ich bin jetzt mit meinen Freunden zusammen, wir chillen mal ein bisschen, jetzt bin ich Christ, weil ich bin gastfreundschaftlich.
Da würde der Petrus sagen, nee, was tust du denn? Du tust genau das, was alle Heiden auch tun, was jeder Ungläubige auch tut. Alle Ungläubigen lieben das, mit anderen abzuhängen oder eine schöne Zeit zu haben mit Leuten, mit denen sie sich gut verstehen. Hier ist was anderes mit gemeint, hier ist Gastfreundschaft mit gemeint, die dich was kostet. Das heißt, du lädst jemanden ein, obwohl du vielleicht gar keine Lust dazu hast, weil du weißt, für diese Person ist es richtig und notwendig. Hier war es sogar noch viel schlimmer. Hier sind nämlich Christen verfolgt worden und die mussten ihr Haus verlassen. Und dann hat jemand sein Haus geöffnet und jetzt hieß Gastfreundschaft nicht nur mal Kaffee trinken, sondern jetzt wohnt die Familie vielleicht mal 1-2 Monate bei mir, weil die das brauchen. Und das kann zu Murren führen. Oh, bist du schon wieder im Badezimmer? Was hast du mit dem Kühlschrank gemacht? Wer macht die Arbeit? Warum seid ihr so laut? Das ist ja auch normal. Auch wenn Christen zusammen sind, gibt es ja auch alle möglichen Streitigkeiten. Aber das ist die Gastfreundschaft, die hier gemeint ist. Gastfreundschaft, die über das hinausgeht, wir haben es locker zusammen. Das kann man ja tun, das ist auch biblisch gar nicht verboten. Klar dürfen wir uns mit Freunden treffen und es schön haben. Diese christliche Gastfreundschaft ist die, die über das normale Maß des menschlichen Lebens hinausgeht. Die, die auch wirklich was kostet. Und da habe ich gerade vor einer Woche mit jemandem gesprochen aus einer Gemeinde, nicht ganz weit von hier entfernt, da habe ich mir gedacht, wow, also das finde ich ja nun sehr herausfordernd. Der sagt, so in den letzten 10 Jahren hat eigentlich immer irgendjemand bei Ihnen in der Familie gewohnt. Und dann hat er mir erzählt, was für Leute, habe ich gesagt, ja, also zum Beispiel, da trifft er irgendeinen Drogensüchtigen oder Penner und dann sagt er mir, hey, du bist hier jetzt auf der Straße, du hast nichts mehr, willst du bei mir wohnen? Und dann mal ein halbes Jahr wohnt oben Drogensüchtiger bei dir in der Wohnung. Da habe ich mir gedacht, das ist schon herausfordernd. Da habe ich gesagt, ja, ist das alles locker? Ist er gläubig geworden? Nein, ist nicht gläubig geworden. Hat er sich immer an die Regeln gehalten? Nein, muss man auch ordentlich mal immer diskutieren, nicht? Hier Regeln halten und so, was ist da dran? Also jetzt will ich auch nicht gleich sagen, ihr müsst alle heute Nachmittag durch die Stadt ziehen und irgendeinen Drogensüchtigen einsammeln und dann zu euch nach Hause einladen. Aber immerhin, das ist damit gemeint mit Gastfreundschaft. Mit Gastfreundschaft ist für Leute nehmen, nicht mal nur Christen nehmen, sondern Leute, die unter Not sind, aufzunehmen, sich um sie zu kümmern, um Jesu Willen. Nicht darum, weil wir es gut zusammen haben. Und deshalb auch ohne Murren. Gastfreundschaft ohne Murren. Praktische Nächstenliebe. Und an einigen Stellen kann es das tatsächlich heißen. Das ist Gastfreundschaft, die uns etwas kostet, die mühsam für uns ist. Aber genau zu der fordert Petrus heraus, gerade weil er sagt, naja, die Zeit ist sowieso kurz und Leiden ist auch da, okay, aber jetzt zeigt euch doch ganz praktisch dadurch, dass ihr Christen seid, nicht nur, dass ihr in Liebe die Sünden der anderen nicht in einem End noch nachgeht und euch darauf aufregt und rumschimpft, sondern dass ihr Nächstenliebe beübt, unter anderem in der Gastfreundschaft Leute, die Hilfe brauchen, einfach mal so einzuladen. Also nicht nur zu überlegen, wo sind meine netten Freunde, sondern vielleicht auch mal zu überlegen, wo in meiner Nachbarschaft gibt es denn jetzt jemanden, der ist total einsam und alleine oder frustriert oder in Depression oder sowas. Ich habe gar keine Lust auf den, weil ich hätte es viel lieber locker, mich mit den Leuten zu unterhalten, die ich gern habe. Aber jetzt lade ich nicht mal meine Freunde, sondern jetzt lade ich an diesem Tag mal diese Person ein. Und die ist nervig. Denn Leute, die Hilfe brauchen, sind ja nicht automatisch, weil sie Hilfe brauchen, immer nur nett. Sondern manche Leute brauchen Hilfe und sind äußerst nervig. Deshalb ohne Murren. Ja, sonst wäre es ja auch gar kein Problem, nicht? Ohne Murren, wenn die alle so nett wären. Aber ich lade die ein, weil ich weiß, das ist für den gut. Und Jesus würde das gerne wollen. Deshalb mache ich das. Also das ist damit gemeint. Also verändertes Leben in der Praxis angesichts des Endes der Zeiten, was nicht der Antichrist ist, sondern das kommende Reich Gottes ist. Das sollten wir da vor Augen haben. Nächster Abschnitt, ab Vers 10. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, redet er Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es in der Kraft Gottes, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und die Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Klingt schon fast so wie der Brief Schluss, obwohl es das hier ja nicht ist. Wir sind ja noch mittendrin, aber der Petrus will das ganz besonders betonen, was er jetzt sagen will. Also wenn es mir jetzt noch darum gehen würde, dient einander mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat, dann würde ich euch 1. Korinther 12 auslegen. Denn da werden ja auch die verschiedenen Gaben, die Gott Menschen gegeben hat, Christen gegeben hat, nochmal besonders erwähnt. Und wird gesagt, es gibt diese Gabe und diese Gabe und diese Gabe und diese Gabe. Und jetzt sind die nicht dafür da, damit du dich damit gut fühlst oder gut präsentierst, sondern sie sind dafür da, dass du dich für andere Menschen mit dieser Begabung einsetzt. Das sagt Petrus an dieser Stelle auch. Aber ich möchte aus diesem Abschnitt nur 2 Sachen herausheben, die mir ganz besonders wichtig zu sein scheinen. Hier unterscheidet er nämlich zwischen 2 Bereichen von Gaben, und zwar einmal die Redegabe oder die Wortgabe und die praktische Gabe, Dienstgabe. Also, und dazu gehört zur Wortgabe gehören dann meinetwegen im Neuen Testament das prophetische Reden und das Zungenreden und das Predigen und die Seelsorge und all so etwas, also alles, was mit dem Mund geschieht, der redet. Und praktische Begabung ist dann eben alles andere, also da, wo Diakonie geübt wird zum Beispiel. Und hier bespricht er diese beiden Gruppen an und bei beiden erwähnt er auch ein mögliches Defizit, was dabei entstehen kann. Defizit bei Menschen, die reden sollen und von Gott auch die Begabung bekommen haben, das in der Gemeinde zu tun, die Gefahr besteht, dass sie ihre Position dazu benutzen, ihre eigenen Gedanken weiterzugeben, die sie vielleicht sogar gut begründen können. Irgendwas, was sie gelernt oder gehört haben oder selbst erfahren haben und jetzt eigene Gedanken weiterzugeben, die sich möglicherweise sogar fromm anhören. Und deshalb sagt er, wer von Gott eine Redebegabung hat, der soll darauf achten, dass er nicht seine eigenen Worte weitergibt, sondern die Worte Gottes. Das heißt, jeder von euch, der hier in der Gemeinde Verantwortung trägt, in einem Hauskreis, in der Predigt, in der Leitung des Gottesdienstes oder sonst irgendwie etwas, also der Redens- oder Kinderstunde oder Jugendstunde oder sonst wie, der ist hier herausgefordert, jedes Mal, wenn du dich vorbereitest, sei dir ganz bewusst, nicht, dass du überlegst, oh, die Sache ist jetzt wichtig, die will ich schon immer mal gesagt haben. Entweder eine persönliche Vorliebe oder irgendwas, worüber du dich geärgert hast oder eine politische Meinung oder so etwas. Das kannst du machen, aber nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde, wenn du dich hier mit deiner Begabung von Gott einsetzt, dann musst du immer danach fragen, ist das jetzt, was ich weitergebe, Wort Gottes? Denn du redest ja in der Autorität Gottes, wenn du in der Gemeinde redest. Und hier ist eine große Gefahr, denn jemand, der gut reden kann, der kann sehr schnell dazu kommen, dass er eigene Gedanken und Überzeugungen in das, was er weitergibt, hineinlegt. Und da wird gesagt, tu das nicht. Sondern wenn du mit dem Mund Gott dienen sollst in der Gemeinde, dann überleg dir immer wieder, ist das das, was Gottes Wort ist, was Gott weitergesagt haben will. Das heißt nicht, dass du ständig nur Bibelverse zitieren musst, denn selbst mit Bibelversen kannst du ja sündigen und Leute fertig machen. Also was weiß ich, wenn ich dann nachher auf dich zukomme und sage, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Das steht zwar auch in der Bibel, aber ist vielleicht sogar verletzend, nicht, zu der Person, zu der ich dann rede. Also von daher, je Wort Gottes meint, ist das, was du sagst und deine Gedanken, die du ausdrückst, sind die von Gottes Wort gefüllt? Ist das das, was Gott jetzt weiter sagen will? Oder ist es das, was du weiter sagen willst? Und diejenigen, die praktisch eher tätig sind, die werden ermahnt, alles, was ihr tut, tut aus der Kraft Gottes. Weil es gibt ja Leute, die, über die wir uns alle freuen, die in der Gemeinde so richtig anfassen und die, boah, die schaffen ordentlich was weg. Aber dann kann es ganz schnell kommen, wenn du das nicht aus der Kraft Gottes tust, dass du früher oder später ausgebrannt bist, dass du leer bist. Weil du hast es gemerkt, das kommt in erster Linie aus deiner eigenen Kraft und deine eigene Kraft ist irgendwann erschöpft und du schaffst es nicht mehr. Sondern dass du dann immer wieder sagst, okay, meine Zeit ist knapp und meine Kraft ist auch begrenzt, aber dann immer wieder zu Jesus kommen, von ihm die Kraft bekommen, das auch zu tun. Sonst wirst du mit der Zeit unzufrieden und dann wird es dazu kommen, dass du sagst, immer muss ich nur arbeiten und was tun die anderen und so weiter. Ganz schnell kommt Unzufriedenheit, kommt inneres Ausbrennen, kommt innere Leerheit, wenn du nicht merkst, dass du diese Kraft, die du brauchst, auch für die praktische Arbeit, immer wieder neu von Gott bekommst und bei ihm suchst. Und so ermutigt hier der Petrus beide größere Gruppen von Diensten in der Gemeinde mit dem Reden und mit dem Tun. Bei beidem seid auf Gott ausgerichtet, fragt danach, was will Gott gesagt haben und zieht eure Kraft aus Gott heraus, denn wir können einiges aus einer Kraft heraus tun, wie jeder Ungläubige auch. Aber gerade wenn es dann hart kommt, wenn viel kommt, wenn wir das über Jahre hinweg tun, ganz schnell kommt sonst Unzufriedenheit mit anderen oder mit sich selbst oder ausgepowert sein, ausgebrannt sein, weil man merkt, ich schaffe es nicht mehr, weil es eben zu stark aus der eigenen Kraft geschöpft war und nicht aus der Kraft, die Gott geben will. Also wenn du mehr im praktischen Bereich bist, dann ist das der Punkt. Sei dir immer wieder dessen gewiss, bete von Gott darum, sieh auch deine Grenzen, wo Gott sagt, so jetzt ist mal Schluss und dann vertraue darauf, auch wenn es viel ist, er wird dir Kraft geben. Wenn du mit dem Mund redest, überleg dir immer wieder, sind das jetzt meine Gedanken oder was ist wirklich das, was Gott sagen will in dieser Situation? Und dann gibt es noch einen nächsten Abschnitt und das ist dann ab Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern nach dem Maß, wie ihr Anteil habt an dem Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Also was ist das Ende aller Zeiten? Die Offenbarung seiner Herrlichkeit, genau wie das dann hier drin auch steht. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. eigentlich direktes Zitat aus der Seligpreisung Jesu, Matthäus 5. Glückselig seid ihr, wenn sie euch verfolgen, um meines Namens willen, denn genauso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also Jesu Worte. Hier übernimmt Petrus das, der das damals ja auch gehört hat, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen aber ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder, Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll bei Gott verherrlicht sein in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht bei dem Haus Gottes beginnt. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wie wird der Gottlose und der Sünder sich wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Das Ende ist dann sozusagen nochmal eine Zusammenfassung davon. Also hier wird gesagt, wenn ihr schon leidet, dann wenigstens leidet um der richtigen Sache willen. Also wenn ihr leidet, weil ihr üble Nachrede betrieben habt, weil ihr euren Chef betrogen habt, weil ihr gegen staatliche Ordnungen verstoßen habt, ja dann, das ist kein Leiden jetzt für Jesus. Das ist zwar auch schlimm, aber dafür sollte ein Christ eigentlich nicht bekannt sein. Sondern bekannt sollten Christen sein, dass sie nach all den äußeren Ordnungen, die der Staat hat oder auch die wir als Christen von Gott haben, dass wir uns daran halten. Wenn wir leiden, also hier ist das Leiden, wo wir einen Einfluss drauf haben, nicht das, was plötzlich durch Krankheit oder sonst was kommt. Wenn wir schon leiden, dann soll es sein, weil wir uns ganz deutlich zu Jesus stellen. Bei der ganzen Aufzählung, die hier kommt, eher so die Diebe, Übeltäter und sonst etwas, da kommt eine Sache, die kommt euch vielleicht ein bisschen seltsam vor. Da steht nämlich, ihr sollt nicht leiden, weil ihr euch in fremde Dinge mischt. Dieser Begriff war ein Begriff, der im Griechischen häufig benutzt worden sind für Leute, die so Intrigen gespannt haben. Gemeint ist hier damit, fremde Dinge sind zum Beispiel politische Auseinandersetzungen. Mischt euch nicht in politische Auseinandersetzungen, denn ganz schnell verbrennt ihr euch die Finger dabei und dann landet ihr im Gefängnis, weil ihr einen Anschlag gegen Nero geplant habt. Weil ihr sagt, wir sind Christen, wir sind jetzt gegen Nero, wir bringen ihn um oder wir machen das oder das. Oder ey, lasst eure Finger davon. Was ist eure Hauptaufgabe? Verkündigung des Evangeliums mit Wort und Tat. Das ist eure Aufgabe. Wenn ihr dafür leidet, okay, dann ist es halt so. Dann steht hier sogar, seid froh, denn Jesus hat genauso auch gelitten, dann seid ihr da in guter Gesellschaft. Aber wenn ihr leidet, weil ihr euch in irgendwelche politischen Sachen reingebracht habt oder weil ihr versucht habt, Intrigen zu spinnen, um irgendwelche wirtschaftlichen Sachen durchzusetzen oder so, seien sie gut oder seien sie schlecht, oder weil ihr eben Gesetze übertreten habt als Diebe, Mörder, sonst irgendwas, ja, dann hat das mit Christsein nichts zu tun, dann müsste man eher sagen, schämt euch dafür. Das hat mit Leiden für Jesus nichts zu tun. Also das heißt, wenn, dann sollst du, weil du dich wirklich für Jesus eingesetzt hast, weil du da das Gute gehabt hast, nicht mit irgendwelchen anderen Sachen dich vermischen. Dann kommen noch so unangenehme Sachen wie am Ende, das Gericht fängt beim Haus Gottes an. Jetzt würde ich ja zuerst noch denken, okay, Haus Gottes ist bestimmt Israel. Aber im nächsten Satz sagt der Petrus schon, ja, bei uns. Aha, bei uns als Gemeinde also. Das heißt, auch wenn wir von Gericht sprechen, das ist ja eine ganz unangenehme Art und Weise, es gibt nicht nur Leiden, weil wir die lieben Netten sind, sondern manchmal gibt es auch Leiden, weil Gott sagt, so ihr als Christen, ihr legt mir doch besonders am Herzen und deshalb lasse ich euch besonders leiden. Da wäre ich ja fast geneigt zu sagen, Jesus, könntest du uns nicht etwas weniger lieben? Oder? Nicht? Weniger lieben, weniger leiden. Nicht? Also Hauptsache, wir kommen doch in den Himmel. So steht ja auch so knapp mit Not noch, nicht? Und so schon in Ordnung. Aber Jesus liebt uns. Und Jesus liebt uns, heißt nicht, dass er uns nur Streicheleinheiten gibt, sondern, wie wir auch im Hebräerbrief lesen, wen der Herr liebt, den streichelt er. Nein, ihr wisst ja genau, was da steht, ne? Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Genau das Erste ist ja auch im ersten im Jakobusbrief, Kapitel 1. Da steht, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Warum? Weil die Anfechtung Ausdauer und Beständigkeit bewirkt und so weiter. Das ist genau dieselbe Perspektive. Wir haben diese Perspektive im Hebräerbrief, wir haben die Perspektive im Jakobusbrief und wir haben sie hier. Das Gericht Gottes fängt bei seinem Haus an. Warum? Nicht, weil Gott uns hasst, sondern weil er uns liebt. Das bedeutet auch bei ganz vielen Dingen, wenn wir merken, da ist es schwierig in meinem Leben und das muss jetzt nicht das Leiden um Jesu Willen sein, sondern manchmal kann ja diese Züchtigung und das Gericht sich auch ausdrücken an solchen Sachen wie Corona zum Beispiel. Dass wir nicht nur sagen, ah, Corona kommt bestimmt, weil wir so viele sündige Menschen in Deutschland haben. Vielleicht ist die Antwort eher, Corona kommt, damit endlich die lasch gewordenen Christen mal wieder ein bisschen ernst machen mit ihrem Glauben. Vielleicht ist das viel mehr die Absicht Gottes. Denn Gott sieht nicht in erster Linie daran, dass er den Ungläubigen erzieht. Denn dass der Ungläubige sündigt, das ist ja vollkommen selbstverständlich. Wenn Gott eingreift, und das merken wir ja schon im Alten Testament, wie häufig hat er dann irgendeine Seuche oder einen Krieg über Israel gebracht? Gar nicht mal über die Feinde, sondern über Israel. Weil Israel mal wieder untreu geworden ist. Und er liebte es so sehr, er will das nicht einfach zulassen, er will es auf den richtigen Weg zurückbringen. Meistens funktioniert das ja auch wenn es wehgetan hat, dem Volk Israel. Und hier wird dasselbe Prinzip aufgenommen und da wird gesagt, Gott fängt sein Gericht an in seinem Volk. Also wir sollten nicht den Eindruck haben, weil ich Christ bin, alles läuft glatt, alles läuft super, das ist doch gerade ein Zeichen, dass ich Christ bin. Ungläubige leiden, weil sie ungläubig sind, Christen ist alles super, weil sie Christen sind. Hier sagt der Petrus genau etwas anderes. Hier sagt er, das Gericht Gottes fängt bei seinem Volk an. Warum? Weil er uns liebt, weil er uns auf den richtigen Weg bringen will, weil er sieht, irgendwas ist da schiefgelaufen, irgendwas hast du nicht beachtet. Und auch das ist ein Aspekt von Leiden, den wir nicht ganz aus dem Blick verlieren sollten, dass Gott nicht nur weil er böse ist oder weil er es gerade mal zulässt, sondern manchmal bewusst sogar Leiden schickt, weil ich oder der andere, der es mitbekommt, dadurch aufmerksam werden soll durch irgendwas, was da aus dem Gleis gekommen ist, was da defizitär ist, was aus Gottes Sicht korrigiert werden sollte. Ja, das waren jetzt ein paar Gedanken von Petrus an die Gemeinde damals, vor 2000 Jahren, die mit Leiden zu tun gehabt hat. Und ich hoffe, dass da ein paar Punkte sind, die ihr in Erinnerung mitnehmen könnt. Also wir haben uns beispielsweise am Anfang darüber Gedanken gemacht, du musst dich entscheiden. Also entweder lebst du nach dem Willen der Heiden, also das heißt ganz normal, mit all dem, was halt alle anderen Leute auch tun, oder du lebst nach dem Willen Gottes, geht nur ein oder das andere. Wenn du ganz nach dem Willen Gottes lebst, musst du damit rechnen, dass manche Leute sagen, ist der aber komisch. Dann den Toten, also das heißt denen, die schon gestorben sind, wurde das Evangelium verkündigt, weil unsere Erfüllung des ganzen Christseins ist nicht ausgerichtet auf das Hier und Jetzt, sondern auf das, was wir in der Ewigkeit bei Gott haben werden. Wir erwarten deshalb das Ende aller Dinge und das ist nicht die große Trübsal, sondern das Ende aller Dinge ist die Herrschaft Jesu, auf die freuen wir uns. Und bis dahin sollen wir nüchtern bleiben, beten, mit Liebe die Sünde des anderen, des Bruders zudecken, nicht da noch alles raushauen und damit wir Recht bekommen. Wir sollen Gastfreundschaft üben. Das heißt, es soll uns etwas kosten, dass wir anderen Menschen Gutes tun, auch wenn es uns Mühe bereitet. Wir haben Gnadengaben von Gott. Und wenn du viel redest in der Gemeinde, mach dir immer Gedanken, ist das, was ich rede, von Gottes Wort oder ist es mein Wort? Wenn du viel praktisch arbeitest, dann denk immer daran, dass du aufpassen musst, es nicht aus eigener Kraft zu machen, sondern dir immer wieder neu von Gott Kraft dafür geben lässt. Sonst wird das Ganze schieflaufen. Wenn du jetzt in einer schwierigen Situation bist, dann wundere dich nicht darüber. Das ist relativ normal, aber leide nicht, weil du dich blöd verhältst oder weil du falsche Sachen machst oder weil du dich in Dinge einmischst, die gar nicht deine Aufgabe als Christ sind. Und dann denk daran, dass Gott am Ende der Zeit oder jetzt in unserer Zeit auch Gericht übt, auch an uns als Christen. Und wir immer wieder überlegen müssen, wenn da Leid ist, wo müssen wir vielleicht was korrigieren, weil Gott uns in seiner Liebe wieder auf den richtigen Weg führen will. An der Stelle bete ich gerne noch mit euch. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du da bist in den schönen Stunden unseres Lebens, auch in den schwierigen. Danke dafür, dass du einen Plan für unser Leben, auch für unsere Gemeinde und für unsere Familie hast. Danke, dass du uns Aufgaben gibst, auch in schwierigen Situationen. Danke, dass du uns liebst und deshalb manchmal sogar schwierige Situationen zulässt. Hilf du uns richtig, mit Leid und Schwierigkeiten umzugehen. Hilf du uns, nach deinem Willen uns zu orientieren, die Liebe zu haben, die Sünde zudeckt, die Hoffnung zu haben auf dein Reich, was aufgerichtet wird, die Bereitschaft zu haben, Gastfreundschaft zu üben, auch wenn es mühsam ist, die innere Freiheit, uns nicht mit Sachen zu beschweren oder einzumischen, die gar nicht unser Job sind. Bei all dem kannst du uns helfen, die Augen zu öffnen, wo es gerade Veränderung oder Trost braucht und dann Neuorientierung zu vollziehen im eigenen Leben. Danke dafür, dass wir hier auf der Erde sind und dass du uns hier gebrauchen willst. Amen.